Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute möchte ich mich einem Thema widmen, das wir, glaube ich, alle gemeinsam haben, nämlich der Betätigung draußen im besten Fall, und zwar dem Laufsport. Also ich denke, so als Wandernder ist man sowieso nah dran am Laufen, macht das vielleicht auch, um die Kondition zu stärken. Und jetzt soll es mal Richtung Wettkampf ein bisschen gehen oder wirklich Rennen. Und dazu habe ich mir den Chris Zehetleitner als Gesprächspartner geholt. Hallo Chris.
Hallo.
Der Chris, der ist ein super spannender Mensch, war früher mal Musikschaffender, hat inzwischen die Laufsportmarke Willpower, hat sich also komplett aufs Laufen und Laufsport verlegt und sich dem gewidmet, hat auch den sehr interessanten Laufblog Das Z-Letter, hat die Adresse dasz.substack.com, verlinke ich dann auch in den Shownotes, dass man es finden kann. Das gibt's dann auch eben als Podcast, sozusagen als gesprochene Newsletter, das macht der Chris dann auch noch selber. Und er schreibt auch für Runner's World, das ist ja ein Schwestermagazin sozusagen von Outdoor, also ist so auch im Outdoor-Universum sowieso schon angekommen und verwandelt. Und hat 2022, das muss ich gleich vorweg sagen, den Western States Endurance Run gemacht. Kurz den Western States, das ist in den USA ein 100-Meilen-Rennen, das 160 Kilometer, die man dann am Stück abreißt. Sprich, ein super Experte, wenn es um etwas längere Laufeinheiten geht. Deswegen freut es mich, so einen super Experten am Start zu haben. Es ist auch ein Buch rausgekommen, das 100-Meilen-Herz, verlinke ich auch in den Shownotes. Da kommen wir auch später im Laufe des Gesprächs garantiert noch drauf zu sprechen. Aber jetzt würde ich gern erstmal zurück an die Startlinie gehen. Nämlich, was ist denn ein guter Einstieg in Rennläufe oder vielleicht sogar in Ultraläufe? Chris, magst du dazu was sagen?
Ja, sehr gerne. Also generell finde ich, wenn man mit dem Laufen anfängt, das machen ja viele, weil es so niederschwellig ist, weil man nicht viel dafür braucht, ein paar Turnschuhe und dann geht man raus und läuft. Die meisten, die berichten dann aber davon, dass die ersten Läufe echt anstrengend sind und auch sehr unangenehm. Also egal, ob man jetzt aus dem Wandern kommt oder aus anderen Sportarten, das ist für den Körper erstmal schon eine gewisse Belastung, in das Laufen reinzukommen. Und mein größter Tipp ist sozusagen immer, sich als allererstes mal anzufreunden mit dem Laufen um des Laufens willen sozusagen. Also einfach nur in der reinen Bewegung sich da erstmal wiederzufinden. Sein eigenes Tempo zu finden, Laufstrecken zu finden, die einem selber gut gefallen, Untergründe, mit denen man gut klarkommt. Also der eine läuft lieber auf Waldboden, der andere lieber auf Asphalt. Aber auch sowas Banales wie Schuhe, Socken, T-Shirts, was Klamotten, sich da so ein bisschen zu finden und das alles zu machen, lange bevor man sich Gedanken drüber macht, sich für ein Rennen anzumelden. Weil in einem Rennen, egal ob 5, 10 Kilometer, Halbmarathon, Ultra, das ist völlig egal, potenziert sich eigentlich alles, was am Laufen ja anstrengend oder schwierig sein kann.
Eine Rennsituation. Also man muss vorher schon mal sich überhaupt mit dem Laufsport angefreundet haben, am besten schon ein paar Runden gedreht haben, ja, so ganz sacht und sutsche, um rauszufinden, ist das überhaupt was für mich, bevor ich sage, boah, ich fange jetzt mit dem Laufen an, ich bereite mich gleich mal auf einen Marathon vor und fange mit einem Superplan an, sondern erstmal gucken, ist das überhaupt was für mich? Ist das so der erste Einstieg, würdest du
genau
sagen?
Genau, wie fühlt sich's an für mich? Mhm. Was sagt mein Körper dazu und worin im Laufen selber kann ich denn für mich was rausziehen? Also was genau davon gibt mir Freude? Und wenn man da was gefunden hat, das ist eigentlich so der perfekte Rückhalt dann auch, wenn man sich so einem Rennen dann irgendwann widmet.
Ich muss ja sagen, ich mache das eher, weil ich da meine Gedanken schön sammeln kann. Ne? Also das ist diese Mischung aus Bewegung und mal ist draußen, sieht ein bisschen was, ist aber auch nicht so langsam unterwegs. Also ich mache das eigentlich ganz gerne, um das so, um mich selber vielleicht ein bisschen zu erden. Ne? Also ich bin jetzt wirklich nicht auf Wettkämpfe oder Rennen aus. Da streikt leider Knie, Rücken, sonst was auch immer wieder, wenn ich gerade denke, so, oh, jetzt geht's super. Aber ja, das ist eben ja mein Anfreunden mit dem Laufen. Ich liebäugle aber auch immer wieder doch. Ha, vielleicht sollten wir noch mal auf ein Rennen gehen, weil dann läuft man vielleicht auch anders und gezielter. Apropos, parallel zu diesem Podcast ist in Heft 325 Outdoor eine wunderbare kleine Anleitung, wie man seinen ersten Halbmarathon beschreiten kann mit dem Plan. Also wer nach dem Gespräch so richtig Bock hat, doch damit anzufangen, es lohnt sich, in das Heft 325 reinzugucken, das ab dem 4. Februar am Kiosk ist. So viel zur Eigenwerbung, jetzt zurück zu Chris. ja, also ich würde sagen, man freundet sich mit dem Laufen an und dann, wie macht man weiter Richtung Rennen oder Halbmarathon?
Ja, also das Schöne an diesen Rennveranstaltungen ist, die sind ein krasser Motivationsboost. Also auch wenn man mit dem Laufen gerade erst warm wird oder vielleicht erst angefangen wird oder wieder einsteigt, zu wissen, dass am Tag X ein Rennen stattfindet und man dort nicht völlig blank an der Ziellinie, also untrainiert an der Startlinie stehen will, Ziellinie meine ich noch gar nicht, Startlinie, kann total motivierend sein, dann doch nochmal rauszugehen und vielleicht doch dreimal die Woche zu laufen, anstatt nur zweimal. Und also das ist total schön. Deswegen finde ich den Impuls, wenn man den verspürt, sowas zu machen, also sich zum Rennen anzumelden, finde ich total super, wenn man dem einfach auch nachgibt, weil sich dadurch ja das ganze Training, das ganze, die ganze Vorbereitung dann auch so ein bisschen ja bündelt. Und das macht dann auch irgendwann richtig Spaß, weil jeder von uns entwickelt dann doch ja so einen Ehrgeiz einfach. Der ist, steckt in uns drin. Und dann denken wir uns, naja, schauen wir mal, vielleicht kann ich ja doch dann da ja mindestens finishen, vielleicht sogar eine Zeit, die ich mir vorgenommen habe, erreichen und mich entsprechend dann eben darauf vorbereiten.
Aber eben apropos vorbereiten, da reicht es ja nicht, dass ich sage so, ich will ein 5-Kilometer-Rennen mal ganz niederschwellig bestreiten. Da reicht's, wenn ich es irgendwie schaffe, meine 5 Kilometer abzureißen. Jetzt dödel ich halt immer rum, guck, dass ich eine Strecke mit 5 Kilometern irgendwie schaffe und dann laufe ich das 10-mal und dann schaffe ich das Rennen. Oder hat man so eine Chance oder muss man wirklich mit dem Plan trainieren?
Dann nehme ich mal den Halbmarathon gleich als Beispiel, weil es ein sehr gutes Beispiel ist. Wenn man sich auf einen Halbmarathon vorbereitet, dann läuft man im Training eigentlich nie einen Halbmarathon, weil das kostet viel zu viele Körner, man braucht viel zu viel Zeit zum Regenerieren dann auch danach nach so einer Einheit, sondern man läuft so ja bis zu 15, 16 Kilometer. Das ist so die Grenze. Ist aber dann fast schon eine Garantie, dass man die letzten 5 Kilometer, die fehlen, auch schafft im Wettkampf. Das ist beim Marathon dann später genau das Gleiche. Nur ganz wenig Läufer laufen in der Vorbereitung ganze Marathons. Auch wenn im Plan steht, heute ist der lange Lauf, wie er heißt. Ja. Das macht man einfach nicht, weil man zu sehr ermüdet und zu sehr Erholung dann auch braucht. Und nichtsdestotrotz, auch 15 oder 16 Kilometer muss man sich langsam hinarbeiten. Das ist nichts, was wir Menschen einfach so aus dem Stand können. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmetalente, die jetzt von ihrer Physis noch nie vorher irgendwie Laufsport betrieben haben und trotzdem solche Distanzen laufen können. Aber für alle anderen gilt, langsam rantasten, ganz langsam die Umfänge steigern, Woche für Woche und sich an diese Distanzen so ranarbeiten. Man sagt immer so Pi mal Daumen, man sollte nicht mehr als 10% der Vorwoche an 9 Kilometern draufpacken, Gesamtwochenkilometer, genau. Und dann sollte man auch alle 3 bis 4 Wochen eine Ruhewoche einlegen, wo man dann wieder deutlich weniger macht, dass der Körper auch verarbeiten kann, was er jetzt gelernt hat im Training.
Ja, gerade die Regenerationsphasen sind ja auch besonders wichtig. Ich habe nämlich schon in diesen Artikel da zum Halbmarathon reingespinst und mir auch den Plan angeguckt. Und habe dann selber einfach wieder gesehen, ja klar, da wird auch mit vielen Erholungstagen gearbeitet. Und ich glaube, dazu neigt man auch, wenn man dann wirklich frisch ins Laufen einsteigt, so ich laufe jetzt jeden Tag meine 10 Kilometer und dann schaffe ich zum Rennen auch meine 10 Kilometer. Und das ist ja eigentlich dann auch ein Fehlschluss. Ne? Wenn man sich da eigentlich keine Pause gönnt, ist man wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Rennens so alle oder der Körper sagt einem Achillessehne oder sonst was, nö, du so nicht.
Ja, ganz genau so ist es. Ist ein gängiger Fehler übrigens nicht nur bei Anfängern, sondern auch bei fortgeschrittenen Läuferinnen und Läufern. Die Lust am Laufen und auch der Wunsch, dann auch einen Trainingseffekt zu erzielen, besonders auch mit längeren oder härteren Einheiten, der ist einfach immer da. Aber die eigentliche Magie passiert an den Ruhetagen. Da kann der Körper den Reiz verarbeiten, da kann der Körper lernen, okay, da muss ich wohl noch eine Schippe drauflegen, da muss ich Muskeln aufbauen, da muss mein Herz-Kreislauf-System sich anpassen. Darf dafür sind diese Ruhetage unabdingbar. Und im Zweifelsfall, wenn man sich müde fühlt oder nicht so sicher weiß, ob man wieder laufen gehen soll, ist ein Ruhetag immer die bessere Wahl, als mit aller Gewalt dann doch nochmal rauszugehen.
Aber es ist ein guter Tipp, dann kann ich so Regenerations- oder Ruhetage eigentlich auch besser genießen, weil ich denke, ey, jetzt ist der Körper am Arbeiten. Also das ist,
absolut.
Hebt einem ja so das schlechte Gewissen auch ein bisschen von den Schultern, dass man das Gefühl hat, vielleicht sollte ich heute noch eine Runde rennen. So, nee, sollst du nicht. Du sollst deinem Körper Ruhe gönnen. Der arbeitet jetzt schon von alleine eigentlich an dem großen Ziel.
Ganz
das
genau.
Ist auch, ja, das ist auf alle Fälle ein guter Hinweis, dass man eben nicht dauernd diesen Druck hat, so, oh, ich müsste eigentlich jeden Tag. Super. Du bist ja dann auch nicht erst zum Western Stage, sondern vorher schon immer mit Unterstützung von einem Coach gelaufen. Du hast ja davor auch schon einige Ultraläufe hinter dich gebracht. Ich war ganz ehrfürchtig, wo ich das gehört habe, was du schon alles gerannt bist, wo ich denke so, boah, nicht schlecht. Du bist aber, hast dich da ein bisschen auf einen Coach verlassen. Ab wann ist es denn sinnvoll, sich einen Coach zu holen oder geht's auch ohne?
Also es geht auf jeden Fall auch ohne. Und gerade auch in der Anfangszeit, wenn man in den Laufsport einsteigt und sich so die ersten Ziele setzt, da finde ich es vielleicht sogar, ja, möchte ich fast sagen, kontraproduktiv, sich an einen starren Plan zu halten, weil wir Menschen eben keine Roboter sind. Jeder funktioniert halt so ein bisschen anders. Und egal, wie gut ein Plan geschrieben ist, das heißt nicht, dass der für mich persönlich individuell auch funktioniert. Also ich würde sagen, so gerade im ersten Jahr, ersten anderthalb Jahre, wenn man mit dem Laufen anfängt, fährt man sehr, sehr gut damit, ja, einfach auf sein Körpergefühl zu hören, zu schauen, was für einen funktioniert und sich so erstmal ranzutasten. Das Schöne ist, man verpasst dabei nichts, weil der Körper gerade in der Anfangszeit diese ganzen Reize, die er kriegt von dem Laufen, super verarbeitet. Also man wird immer schneller, man kann immer längere Distanzen laufen. Das passiert wie von Zauberhand ganz von alleine. Man macht da riesen Fortschritte und das schafft man auch ganz ohne Trainingsplan und ohne Coach. Mhm. Irgendwann, wenn der Ehrgeiz aber dann auch irgendwann reinkickt, und das ist bei den meisten Leuten ja so dann auch der Fall, irgendwann, wenn man sich wirklich auch ambitionierte Ziele setzt und es auch so ein bisschen drum geht, auszureizen, was man trainieren kann, also ja, welche Umfänge, wie viel Zeit, wie viele Stunden auf den Beinen gut für einen sind und ab wann es zu viel ist. Da kann ein Coach sehr, sehr hilfreich sein, der einem einen Plan schreibt. Und zwar nicht, weil er einen die ganze Zeit triezt und sagt, jetzt musst du aber noch mehr und geh nochmal weiter raus, sondern bei mir ist es auch so, eher, weil er einen ausbremst. Weil er halt sagt, okay, hey, wir hatten es ja gerade von Regeneration, weil er halt auch mal sagt, wir machen heute eine lange Einheit und du bist jetzt 3 Stunden unterwegs, aber dafür ist morgen kompletter Ruhetag. Kein Radfahren, kein Kraftsport, kein Yoga, kein Dehnen, gar nichts, sondern lässt dem Körper morgen komplett Ruhe. Sowas kann und sollte ein Coach eben auch machen, diese Erholung mit einplanen.
Ah, also auch so Dehnungseinheiten, das hätte ich jetzt eigentlich auch unter Erholung verbucht, weil man irgendwie dem Körper was Gutes tut. Das zählt auch nicht. Also da darf
je
man
nachdem,
wirklich gar
je nachdem
machen.
Ganz kurz beim Dehnen, das ist auch wieder sehr individuell, aber generell ist es so, direkt nach einer Belastung, zumindest noch am selben Tag, macht es relativ wenig Sinn, einen eh schon gestressten Muskel dann auch noch gewaltsam, sage ich mal, auseinanderzuziehen.
Ja.
Das kann am nächsten Tag dann schon besser sein und gut funktionieren und viele empfinden Dehnen auch eher als etwas Entspannendes. Es gibt aber auch Dehnprogramme, Deep Stretching, wo man ganz lange eine sehr tiefe Dehnung hält und so. Das kann schon auch anstrengend sein und für den Körper dann auch eine gewisse Herausforderung. Und ab und zu, da bin ich auch selber der festen Überzeugung, ist es gut, dem Körper mal einen Tag wirklich komplett Ruhe zu geben, inklusive allem.
Weil ich dachte jetzt auch, es ist eigentlich ganz gut, mich nach dem Laufen, wenn ich mal wieder mit meinem Plänchen angefangen habe, mich dann direkt zu dehnen, um eben solchen Schmerzen vorzubeugen. Aber vielleicht sollte ich dann auch sagen, komm, mach's das heute nicht, mach's lieber morgen und dann ein bisschen eine sanftere Einheit.
Ich hatte mal eine sehr gute Physiotherapeutin, die mir mal gesagt hat, wenn es sich gut anfühlt, ist es erstmal auch gut.
Okay.
Und wenn man sich nach dem Laufen dehnen will und das macht und danach fühlt sich der Körper toll und entspannt an, dann hat das eine Berechtigung. Das ist das, was ich vorhin meinte, wir sind einfach keine Roboter, jeder funktioniert da so ein bisschen anders. Und deswegen ist es ganz wichtig, da auch das für sich selber rauszufinden, was funktioniert und sich nicht nur stoisch an irgendwelche klugen Ratschläge aus Podcasts oder Magazinen oder dem Internet zu halten, sondern wirklich das zu prüfen. Ja. Klappt es für mich oder klappt es für mich nicht so?
Also auch wieder anfreunden, diesmal nicht mehr im Laufen, sondern mit sich und seinem eigenen Körper nochmal besser vertraut werden, sage ich mal.
Richtig.
Jetzt haben wir schon gesagt, Dehnen, Yoga, sind denn so Ausgleichssportarten nötig? Gerade Yoga, Schwimmen, Radfahren geht ja vielleicht auch noch eher auf die Beine, ne? Aber man spricht ja mal davon, man muss da einen Ausgleich machen. Wie siehst du das?
Also ich bin ein typischer Läufer, der aus Alternativsportarten chronisch vernachlässigt hat die meiste Zeit seines Läuferlebens. Das ist bei uns so eine Plage. Also wenn man mal wirklich im Laufsport angekommen ist, will man nichts anderes mehr machen als laufen. Und bildet sich auch ein, man kommt damit durch. Jetzt war ich aber zuletzt zweimal doch ein bisschen intensiver verletzt, das erste Mal in meiner Laufkarriere. Und das hat viel Umdenken bei mir auch veranlasst. Das ist bei den meisten so. Man hat dann wirklich mal eine Verletzung, wo man dann nicht nur irgendwie mal eine Woche raus ist aus dem Laufsport, sondern vielleicht auch mal ein paar Monate. Und oftmals ist es so, dass man dann in der Reha, also in dem Wiedereinstieg ins Laufen, dann auch lernt, mit Kraftübungen beispielsweise oder Alternativsport den Körper wieder vorzubereiten. Mhm. Und irgendwann, und bei mir war es jetzt eben letztes Jahr so, versteht man, okay, das ist etwas, das würde die ganze Zeit Sinn machen. Nicht nur, wenn ich verletzt war und wieder zurück will, sondern die Muskeln zusätzlich zu unterstützen, zusätzlich zu stärken und eben aber auch, da wäre jetzt das Radfahren zum Beispiel, ein Ausdauersport zu haben, der andere Muskelgruppen belastet, beziehungsweise Muskelgruppen auf eine andere Art und Weise belastet, dass das einfach sehr, sehr hilfreich ist. Und bisher klappt es ganz gut. Ich habe es jetzt seit meinem Wiedereinstieg ins Laufen geschafft, Kraftsport und auch Radfahren beizubehalten und habe mir das fest vorgenommen, das mindestens dieses Jahr auch noch so durchzuziehen.
Machst du denn auch noch sowas wie Yoga oder lässt es bei Rad und Kraftsport?
Also die Einheiten, die ich jetzt, also richtige Sporteinheiten, sind Rad und so Krafteinheiten. Ich mache halt noch Dehnprogramme, die dokumentiere ich aber nicht groß. In den Dehnprogrammen sind aber viele Elemente auch aus dem Yoga mit drin.
Ja,
und ich habe noch so eine
viele Beschneidungen.
Ja, genau. Und vor so intensiveren Läufen habe ich so eine Warm-up, eine Aufwärmsequenz, die ich dann oft mache, die ist auch stark an Yoga orientiert. Mhm. Da sind einige Yoga-Elemente drin. Da macht man aber, das dauert 10 Minuten, das macht man einfach nur, um den Körper so ein bisschen zu aktivieren, dass der nicht so nach 8 Stunden Schreibtisch dann in völligen Schock verfällt, wenn es heißt, so jetzt musst du aber 2 Stunden lang laufen gehen.
Sehe schon, Mittel zum Zweck.
Auf jeden Fall. Aber es ist ein guter Übergang und dann ist es für den Körper ein bisschen sanfter.
Ja. Jetzt hattest du schon gesagt, Krafttraining, oder wir haben da gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das wird auch gerne vernachlässigt, ne? Oder wurde in der Vergangenheit gerne vernachlässigt. Da, Krafttraining brauche ich nicht. Ich trainiere meine Muskeln schon. Wie siehst du das? Ich glaube, das spielt doch inzwischen auch so im Denken und im Trainingsplan doch eine größere Rolle, das wirklich gezielte Aufbauen von Muskeln, vielleicht auch von Muskeln, von denen man erstmal denkt, ach, fürs Laufen brauche ich die eigentlich nicht.
Ja, also teile ich die Meinung, das hat sich so ein bisschen mehr jetzt auch durchgesetzt. Also gepredigt wird das von Sportwissenschaftlern und Trainern und Physiotherapeuten und so schon seit Jahrzehnten.
Aber ihr Läufer habt gesagt, ach, geht schon, brauchen wir nicht.
Geht schon, okay. Genau. Solange bis es nicht mehr geht, solange geht's, genau. Mhm. Und also es ist einfach ein anderes Körpergefühl. Also ein Muskel jetzt mit einer Kraftübung, da braucht man noch nicht mal irgendwie groß Hantelstangen oder so dazu. Da kann man mit Körpergewicht total viel machen. Das vermittelt einfach ein komplett anderes Körpergefühl und das wirkt sich auch auf das Laufen aus. Beispiel bei mir, ich bin 1,92 Meter groß, also relativ groß und sitze auch viel am Schreibtisch und da fallen die Schultern so nach vorne ein. So klassische Büroprobleme, sage ich jetzt mal. Und wenn ich das mit Krafttraining ausgleich, zumindest so ein bisschen, merke ich das beim Laufen total. Weil auch beim Laufen ist es so, wenn du lang unterwegs bist, wirst du irgendwann auch ein bisschen bucklig, die Schultern fallen ein und dein Laufstil ist einfach nicht mehr effizient und du ermüdest dann schneller. Und dem kann man definitiv vorbeugen, wenn man entsprechende Übungen einfach macht.
Und auch gerade der Rumpf, ich denke, man läuft ja nicht nur ab Hüfte abwärts, sondern zumindest der untere Rücken und wahrscheinlich der ganze Rücken, die sind ja eigentlich auch gut beteiligt. Und da ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man da so eine gewisse Grundhaltung, Grundspannung, Grundausdauer auch in den Rückenmuskeln hat.
Ja, genau. Rücken, Rumpf, Core, wie man so schön sagt. Ja. Also alles, was sich in der Körpermitte befindet, das ist genau dort, das siehst du richtig, wo die Laufbewegung eigentlich ihre Kraft entfaltet. Und je besser man da aufgestellt ist in dem Bereich, desto mehr kann man das Laufen auch genießen. Es funktioniert auch ohne natürlich, klar, eine ganze Zeit lang. Und solange man nicht jetzt irgendwie ganz große Umfänge trainiert, kommt man auch ohne eine Verletzung da ganz gut durch. Aber es ist ja immer eine Gratwanderung und irgendwann will man dann doch mal, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, eine Zeit, die man erreichen will oder wie auch immer und trainiert nur so ein bisschen über die Kragenweite hinaus, ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver, als es der Körper eigentlich packt und schon ist man verletzt. Und dem kann man wirklich gut vorbeugen, wenn man einfach Alternativsportarten hat und eben auch Kraftübungen mit ins Training einbaut.
Also gut, man muss sich wirklich aufraffen und sagen, ey, Laufen ist zwar super, aber es ist nicht alles. Man muss einfach die anderen Randaspekte auch ein bisschen mitbedenken. Aber jetzt waren wir die ganze Zeit so ein bisschen nur im Physischen. Ich würde es gerne so ein bisschen auf das Psychische, Mentale gehen. Wie bekomme ich dann so eine mentale Stärke, um so einen langen Lauf überhaupt durchzustehen? Wie gesagt, dein Western States, der 160 Kilometer bei Hitze, bei widrigen Bedingungen, mit vielen Höhenmetern, mehr bergab als bergauf, aber dennoch auch einige bergauf. Wie kriege ich mich so weit, dass ich sage, boah, das kann ich schaffen, und auch unterwegs, dass ich nicht zwischendurch so einen Einbruch habe? Wie wappne ich mich da mental?
Also mir ist es immer total wichtig zu sagen, dass mein 100-Meilen-Lauf, den ich da absolviert habe, und es gibt auch Distanzen, die sind viel länger, es gibt Rennen, die sind noch deutlich länger als 100 Meilen, das Gefühl oder sag ich mal so, die Herausforderung, die man dort meistert, die unterscheidet sich kaum von jemandem, der beispielsweise jetzt seinen ersten Halbmarathon läuft. Wir gehen in solchen Situationen alle an unsere Grenzen und sind quasi mit Situationen auseinandergesetzt, die wir im Alltag so überhaupt nicht erleben. Und deswegen, ich versuche da immer so ein bisschen eine Brücke auch zu schlagen, weil ich selber vor 7, 8, 9, 10 Jahren auch derjenige war, der gerade erst mit Laufen angefangen hatte und eben für den ein Halbmarathon das Ding war, was fast nicht zu bewältigen ist. Unvorstellbar, wie man so lange laufen soll. Und wir sitzen da alle quasi im gleichen Boot. Und je früher man sich mit auch so mentalen Aspekten in diesem Laufen auseinandersetzt, desto schneller hat man so ein Handwerkszeug parat, das einem eigentlich durch alle Rennsituationen hilft. Also sei es die letzten 200 Meter beim 10-Kilometer-Lauf im Heimatdorf oder sei es die letzten 3 Kilometer beim 100-Meilen-Rennen. Das macht dann keinen Unterschied.
Also mit der Zeit kann man sich so ein Werkzeug, so einen mentalen Werkzeugkasten eigentlich zusammenbasteln. Wenn man einfach sieht, das hat mir geholfen, das hat mir jetzt so gar nicht geholfen, das lassen wir weg. Die Gedanken oder, keine Ahnung, die vorher Einstimmung auf so einen Lauf.
Genau. Und genau, um es ein bisschen konkreter zu machen, auch da, Menschen sind sehr unterschiedlich, was das betrifft. Ich vergleiche es ab und zu so ein bisschen so mit Stresssituationen auch im Alltag. Da geht jeder so ein bisschen anders mit um. Mhm. Da hat jeder aber auch schon so seine Techniken, die für ihn funktionieren. Also der eine stellt sich vor, dass er irgendwie, wie es dann zum Feierabend sein wird, wie er auf der Couch liegt. Das ist ein klassisches Visualisieren von schönen Dingen. Also sich einfach an was festhalten, was Schönes, was danach kommt oder vielleicht auch, was man schon mal erlebt hat. Das funktioniert für viele ganz gut. Für andere Leute funktioniert es aber auch gut, sich das Hier und Jetzt sehr bewusst zu machen. Also sich quasi mit der Situation, also mit der Anstrengung jetzt bei so einem Lauf, ganz bewusst auseinanderzusetzen und nicht nur, oh, das ist anstrengend, das finde ich ätzend, sondern, okay, also was bedeutet das denn genau? Wie fühlen sich denn meine Muskeln an? Wie fühlt sich denn meine Wadenmuskulatur an? Wie fühlt sich denn
Rücken? So analytisch, richtig analytisch an die Sache rangehen.
Das kann total viel bringen, vor allem, und das ist der kleine Trick, der da drin steckt, wenn man feststellt, dass nicht alles wehtut und dass manche Sachen auch sehr gut funktionieren.
Das ist nur 30% Schmerzen ist also nicht so schlimm,
geht schon. Ja, genau. Und dann merkt man aber die Atmung, die funktioniert eigentlich noch ganz gut. So aus der Puste bin ich gar nicht. Und dann kann man sich auf was Positives konzentrieren, was noch ganz gut funktioniert.
Schmerz im Knie lässt wieder ein bisschen nach, ist doch gar nicht so schlimm.
Ganz genau.
Okay.
Und gerade bei diesen ganz langen Distanzen, also bei diesen sogenannten Ultraläufen, sagt man auch, dass diese Hochs und Tiefs immer in so Wellen kommen. Es wird immer eine Phase geben, wo echt alles schlimm ist und alles wehtut und man hat überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und dann, das kann schon eine Stunde später sein, ist es genau das Gegenteil. Laufen ist das Schönste der Welt, ich bin der glücklichste Mensch, am besten nochmal 100 Meilen dranhängen, also das wechselt sich auch sehr schnell ab. Das heißt, man braucht eigentlich nur eine Strategie, durch dieses Tal sich dann so durchzuhangeln, weil man einfach weiß, dass es danach auch wieder besser laufen kann.
Es kann einem ja auch schon das Wissen helfen, ne? Dass es diese Täler und Berge einfach gibt und zu sagen, ja, das gehört dazu. Und jetzt bin ich halt gerade in so einem Tal, daher wird schon wieder ein Berg kommen und vielleicht hilft auch dieses Wissen oder diese Erfahrung, ne? Vielleicht ist das auch was man einfach ein paar Mal erfahren muss, um sich da zu stärken.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch da wieder die Parallele zu allen anderen Distanzen, Halbmarathon, 10 Kilometer und wie auch immer. Je öfter man sich dieser schwierigen Situation aussetzt, desto routinierter wird man einfach auch da drin. Und auch wenn die meisten Leute nach so einem anstrengenden Rennen dann sagen, das mache ich nie wieder, meistens dauert es keine zwei Wochen und man ist zum nächsten angemeldet. Und das ist auch gut so. Man lernt da wirklich sehr, sehr viel, nicht nur körperlich, sondern eben auch an der mentalen Front.
Ja, klar, wenn man gerade in so einem Tal ist, auf einem wirklich langen Ding und hat noch drei Viertel vor sich, dass man da vielleicht so in das Ding kommt, so jetzt reicht's, jetzt steige ich aus und den Scheiß mache ich nie wieder, gell? Aber klar, wenn es einem dann wieder Freude macht, vielleicht muss man einfach versuchen, diese guten Momente abzurufen. Aber wie du sagst, da ist wahrscheinlich jeder anders drauf. Andere kommen mit den Tälern wunderbar zurecht, andere schöpfen die Kraft aus den Höhenflügen, die man dabei hat.
Ja, genau.
Also auch da. Okay, wieder in sich reinhorchen, wieder einfach ein bisschen drüber nachdenken, sich selber analysieren, dann kommt man auch ein Stück weiter. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über die Ultraläufe oder die wirklich langen Riemen gesprochen. Taugt denn jeder dafür oder gibt es auch Leute, wo du sagst, puh, das sind von den Voraussetzungen her charakterlich oder vielleicht auch körperlich, versuch's erst gar nicht. Das hat keinen Sinn, das zu machen. Oder sagst du, jeder kann das eigentlich? Und wenn es im kleineren Rahmen ist.
Ja, genau. Also ich bin immer dazu geneigt zu sagen, jeder kann das. Ich klammer da natürlich Leute aus, die wirklich ganz massive physische Einschränkungen haben, die vielleicht auch schon im Alltag einfach auch es schwerer haben als andere. Die würde ich jetzt mal ausklammern, aber auch nicht vollständig. Was immer ganz hilft und um sich das besser vorstellen zu können. Bei solchen Ultraläufen wird sehr viel gewandert. Also es klingt so ein bisschen abstrus. Ja, genau. Und ich sage dann immer, jeder, der schon mal eine richtig lange Tagestour gemacht hat, wo man wirklich morgens zum Sonnenaufgang läuft man los und abends zum Sonnenuntergang ist man wieder am Auto, das ist gar nicht so anders als Ultralaufen. Das liegt einfach daran, dass nur die wenigsten Athletinnen und Athleten, also wirklich Topläuferinnen und Läufer, gerade auch in diesem alpinen Gelände, wo das oft stattfindet, durchlaufen können. Bergauf ist es ein schneller Wanderschritt, bergab ist es vielleicht ja so ein lockerer Trab, der aber beim Wandern auch das ein oder andere Mal macht man halt mal einen großen Schritt und das ist dann auch nicht so unterschiedlich.
Und es geht aber eigentlich auch mehr auf die Knie, ne? Also das ist ja wahrscheinlich der große Unterschied beim Wandern. Manchmal hat man ja auch noch einfach Poles dabei, also wo man sich ein bisschen abfangen kann. Ne?
Auch das ist im Ultralaufen weit verbreitet. Also viele Ultraläuferinnen und Ultraläufer haben auch so Laufstöcke, also so Poles, Running Poles, sind ein bisschen leichter dann als die man vom Wandern kennt. Aber das Prinzip ist das gleiche. Mhm. Ich würde da immer nicht pauschalisieren. Also sowohl bergauf als auch bergab, als auch in den flachen Stücken bewegt sich jeder so ein bisschen anders fort. Unterm Strich, wenn man dann aber so einen 50-Kilometer-Lauf oder einen 100-Kilometer-Lauf oder auch einen 100-Meilen-Lauf macht, ist es nichts anderes als 25, 26, 27 Stunden auf den Beinen zu sein. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Wanderveranstaltungen, dieses Extremwandern sozusagen, die auch
100 hier 50, Kilometer am Stück
100 Kilometer,
gibt's auch immer gerne mal, ja.
Die sind nicht viel langsamer als einige Ultraläufer. Die Idee ist ein bisschen eine andere. Natürlich, wie der Name schon sagt, man hofft darauf, dass man beim Ultralaufen auch einen großen Laufanteil hat. Yeah. Aber in der Praxis, das können verschiedenste Gründe sein, das kann die Fitness sein, das kann aber auch einfach eine ganz normale Ermüdung sein, die stattfindet. Oder auch Klassiker beim Ultralaufen, die Kohlenhydratzufuhr irgendwie nicht so richtig im Griff gehabt. Und dann sind die Speicher leer. Und dann wanderst du halt einfach, weil du nichts anderes mehr machen kannst. Mhm. Und es ist aber auch okay. Also es ist auch okay. Dich wird niemand bei so einem Ultrarennen irgendwie belächeln oder sagen, du hast hier nichts verloren, wenn du auch flach oder bergab einfach deine Passagen wanderst, weil das eben die Kunst ist, sich die Kraft irgendwie einzuteilen, dass man es dann am Ende ins Ziel schafft. Und diese Zielzeiten, also sozusagen, es gibt immer so, das nennt sich Cut-Off-Zeit, also eine maximale Dauer, die man auf der Strecke verbringen darf. Die sind in den allermeisten Fällen auch relativ großzügig, dass man das auch mit einem großen Wanderanteil rechtzeitig noch ins Ziel schafft.
Okay, also keine Angst davor, schon laufen trainieren, aber keine Scheu haben, dann vielleicht doch ins Wandern zu verfallen, wenn es auch schnelle Wandern ist und kürzere Abschnitte dann doch im Laufschritt zu machen, so kann man sich
genau,
das vorstellen.
Genau, die verschwimmen da die Grenzen total und auch beim Wandern, das kennen wir auch alle, es gibt Leute, die sind einfach bergauf krass schnell, die haben halt voll den Stechschritt drauf und kommen da einen Hügel schneller hoch als die meisten Ultraläufer wahrscheinlich und schon hat die Person wieder, keine Ahnung, eine halbe Stunde Vorsprung, wenn man man das jetzt miteinander vergleichen würde. Yeah. Also da, das Einzige, was man wirklich braucht, und da bleibe ich auch dabei, man muss schon Lust haben, einen ganzen Tag oder manchmal sind es auch länger als einen Tag, draußen in der Natur zu sein. Das muss man schon mögen. Wenn man nach 5-6 Stunden sich denkt, jetzt wäre es schon schöner auf der Couch, dann ist Ultralaufen vielleicht nicht so das Richtige. Aber jeder, der das genießt, zu sagen, nee, das ist heute das Programm. Ich bin heute an der frischen Luft von morgens bis abends und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Für den ist es durchaus was interessant sein könnte.
Das hat man als Wandernder ja eigentlich auch. Ne? Da genießt man ja eigentlich auch eher das Draußensein. Selbst wenn man da eine Berghütte erreicht, sitzt man, wenn es irgendwie geht, ja doch lieber auf der Terrasse. Und eben ist eben auch wieder draußen oder ist vielleicht auf Trekkingtour mit dem Zelt unterwegs. Das ist genau. Ja auch quasi draußen. Also viel, viel Haut, viel Mauer ist das dann ja auch nicht. Ne? Also genau. Ich sehe schon, von den Grundvoraussetzungen her haben unsere Hörenden die besten Chancen, auch mal so einen schönen Ultralauf zu machen. Muss man nur noch ein bisschen nach Plan trainieren. Mir ist aufgefallen, jetzt um mal auf dein spezielles Western States Erlebnis zurückzukommen. Wie gesagt, ich habe das Buch ja auch dazu gelesen, das heißt 100 Meilen Herz. Ja, und da ist dieser Herzanteil oder vielleicht auch auch der mentale, der analytische Anteil, ich weiß nicht genau, wie ich das fassen soll, ist eigentlich recht groß. Nämlich, du reflektierst da unheimlich viel. Also ich fand das auch ganz schön zu sagen, dass du eigentlich so zwei Herzen in deiner Brust hast. Einmal so ein Spießer, der alles akkurat durchplant und dann wieder den Punk, der irgendwie den Mittelfinger raushängt. Wenn der Spießer irgendwie sagt, du, das klappt so jetzt nicht, dann kommt der Punk, sagt, so, rotzige Attitüde und wir machen das jetzt und denken gar nicht nach. Und du hast eigentlich sehr viel mit diesen zwei Persönlichkeitsanteilen, glaube ich, auch während deinem Western States gearbeitet. Und dann mal der eine vorpreschen, mal der andere. Der Spießer hat alles schön durchorganisiert. Der Punker hat es dann irgendwann rausgerissen, an Stellen, wo es vielleicht sonst nicht mehr gegangen wäre. Wie wichtig ist denn diese Selbstreflexion beim Laufen?
Ja, also du hast total schön zusammengefasst. Also diese beiden Charaktere, die ich da so beschrieben habe, die kenne ich schon seit ich klein bin. Aber beim Laufen ist halt das Besondere, dadurch, dass man stundenlang nur mit sich selber beschäftigt ist, kommen solche Sachen halt viel deutlicher zum Vorschein als im normalen Alltag, wo man dann doch ständig abgelenkt ist und dann in Gespräche verwickelt und andere Menschen nehmen Einfluss auf einen. Aber beim Laufen bist du locker mal 5, 6, 7, 8, 9 oder noch mehr Stunden nur mit dir selber beschäftigt. Und das kann Vor- und Nachteile haben. Das kann den Vorteil haben, dass man wirklich etwas über sich entdeckt, etwas Neues lernt und in dieser Selbstreflexion dann auch so, ich nenne es mal so ein Wachstum für sich selber auch dann ein bisschen mit vorantreiben kann. Das kann aber auch den Nachteil haben, dass wenn man ungeklärte Dinge mit sich nimmt, dass die halt dann doppelt so hart auch reinfahren und dass man sich dann mit negativen Dingen auch sehr lange, sehr intensiv auseinandersetzen muss und eben nicht die Möglichkeit hat, jetzt Netflix anzumachen und sich mit irgendwas zu berieseln und oder dann zu sagen, den Partner zu packen und sagen, komm, wir gehen jetzt in ein Café und quatschen ein bisschen, um sich abzulenken oder so, sondern nein, du bist mit dir und diesen Gedanken da erstmal alleine. Aber zwangsläufig durch die viele Zeit mit sich selber findet so eine sehr starke Selbstreflexion automatisch statt.
Ist eigentlich eine super Gelegenheit, sich auch nochmal besser kennenzulernen, ne?
Auf jeden Fall,
nicht jedem gegeben, wenn du sagst, du hast es schon seit frühester Kindheit, dieses, okay, ich habe diese zwei Persönlichkeitsanteile und ich nutze die eigentlich zu meinem Vorteil, ne? Also ich nutze den Spießer, der plant alles super durch und der Punker, der haut dann irgendwie einen raus, wenn es nicht anders geht. Das ist ja eigentlich super, wenn man das hat. Und ich weiß nicht, ob das jeder schon grundsätzlich hat und vielleicht ist es eine Chance, sich das bei so einem langen Lauf auch aufzuschließen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man lernt sich da tatsächlich neu und vor allem auch intensiver kennen, weil man, wie gesagt, das ist unser modernes Leben. Wir haben leider nicht mehr so viele wirkliche Leerlaufzeiten für uns selber, sondern sind eigentlich so durchgetaktet so den ganzen Tag. Und da ist das Laufen, nicht nur das Laufen, aber gerade auch das Laufen ist dann eine total schöne Möglichkeit, ja, sich selber dann auch neu zu entdecken.
Also ich muss sagen, wo ich dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, naja gut, das ist ein Buch über einen Ultralauf, schön. Und der Mensch ist super gut trainiert und der schafft das locker. Du hast aber die meiste Zeit sind deine Gedanken oder am Anfang sehr ums Negative gekreist. Also du warst ja eigentlich davor aufzugeben, hattest das für dich eigentlich auch schon beschlossen. So, es langt die nächste Aid Station, wie das heißt, also wo man sich ein bisschen erholen kann, Wasser schöpfen kann, vielleicht auch mit der Crew zusammentrifft, die einen im besten Fall begleitet, die einen dann auch nochmal motivieren kann. Du hast einfach gesagt, so, bei der nächsten Aid Station steige ich aus. Und da hat auch deine ganze Selbstreflexion eigentlich nichts geholfen, sondern da war eher deine Crew, die deine Gedanken mit dir selber eigentlich komplett ignoriert hat und dich so manipuliert hat, dass du eben doch weitergegangen bist.
Ja.
Da hat auch der Panga nichts geholfen in dem Moment, oder?
Nein, da hat mir keiner dieser beiden Charaktereigenschaften irgendwie großartig geholfen. Also man kann es so zusammenfassen, wenn dieser Lauf reibungslos verlaufen wäre für mich und ich einfach nur einen 100-Meilen-Ultralauf runtergespult hätte, dann gäbe es dieses Buch nicht. Es gibt genug andere Bücher, die eine Heldengeschichte erzählen, wo alles toll geklappt hat und wo man am Ende dann dasteht wie der große Übersportler. Aber das bin ich nicht, da will ich nicht drüber schreiben, so will ich mich selber nicht präsentieren. Mhm. Und das finde ich auch als Leser total unspannend. Was mich interessiert, ist eben genau diese Gratwanderung zwischen völligem Scheitern und dann doch irgendwie eine Möglichkeit finden, das noch durchzuziehen oder doch noch das Ziel zu erreichen, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Und ich hatte das nicht geplant. Also ich hatte weder geplant, dass mein Western States eine Achterbahnfahrt wird, noch hatte ich geplant, darüber ein Buch zu schreiben. Das kam eben beides unerwartet über mich. Und im Nachhinein, jetzt rückblickend betrachtet, bin ich aber froh über beides. Also sowohl über die intensiven Erlebnisse in beide Richtungen, als auch, dass ich es geschafft habe, das in Worte zu fassen, was mir da widerfahren ist, im Guten und im Schlechten. Und ja, und das als Buch letztendlich auch zu veröffentlichen. Da freue ich mich immer noch sehr drüber, dass mir das gelungen ist.
Ja, man muss auch sagen, das klang jetzt so ein bisschen negativ von mir. Du hast eigentlich die ganze Zeit daran gedacht, auszusteigen. Nee, du hattest nachher einmal eine Situation, wo es einen Schalter umgelegt hat. Ich will es jetzt auch gar nicht ausführen, weil ich denke, das gehört dazu, wenn man das Buch dann nochmal in Ruhe lesen und genießen will, dass ich das jetzt nicht vorher sage, wie es geht. Aber du hattest es dann tatsächlich überwunden und dann konntest du das Ganze auch genießen. Und das finde ich halt unheimlich positiv. Weil am Anfang habe ich mir gedacht, Mühe, anstrengend und mit Trainer und Coach und und dann hat er eigentlich auch gar keinen Bock mehr und das ist eine einzige Quälerei. Also war für mich war dann das Thema Ultralauf, habe ich gedacht, so, habe ich schon mal keinen Bock drauf. Aber eben, wenn man dann deine Gedanken dazu liest und dann eben auch diese positiven Sachen, diese Glücksgefühle mit dir miterleben kann im Buch, dann ist das eine andere Nummer. Also wir müssen jetzt auch gar nicht en Detail drüber reden. Die Menschen sollen das selber lesen, weil das lohnt sich wirklich total.
Ja, sehr gerne.
Ja, aber du bist, glaube ich, dann auch so ein bisschen, du hast überlegt, ich glaube, erstmal ist jetzt mit Laufen Schluss und auch deine inzwischen Frau, ne, die Lisa. Ja,
genau.
Die ist ja auch Ultraläuferin. Ich denke, das funktioniert auch am besten, wenn beide irgendwie den gleichen Vogel haben, wahrscheinlich. Und auch ihr ging es so, dass sie nach einem großen Ultralauf erstmal gesagt hat, jetzt reicht's erstmal. Und sie hat, glaube ich, du hast geschrieben, 3 Jahre gebraucht, um so bei ihr wieder den Wunsch zu haben, so, jetzt packe ich mal wieder so einen großen Lauf an. Ich weiß gar nicht, ob es die Ultralauf Tour Mont Blanc war oder bei ihr, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Wie ist es denn bei dir? Brennst du schon wieder für irgendwie das nächste große Laufabenteuer oder hält sie es noch in Grenzen?
Ja, also das ist so eine total spannende Frage. Ich mache so Booktalks, so Lesungen und da kommt die eigentlich auch immer, also wie ist denn der aktuelle Stand? Also was machst du so als nächstes und so? Mhm. Und es ist leider oder vielleicht sogar zum Glück immer noch so, nichts hat mich seit den Western States wieder so gepackt wie der Western States. Also ich laufe natürlich und ich melde mich auch zu Rennen an und da sind immer mal wieder auch Rennen dabei, die intensive Erlebnisse für mich werden. Aber dieses eine große Ding, was der Western States für mich war, dieses Gefühl, da geht's wirklich um alles und das ist das Ziel für mich als Läufer, das hatte ich seitdem nicht mehr. Aber es ist auch okay. Wenn es dieser Western States für mich war, vielleicht auch als einziges Erlebnis dieser Größenordnung so bleiben wird, dann ist das für mich total okay. Also das war so intensiv, das brauche ich auch nicht jedes Wochenende.
Und jedes Wochenende wird man es vielleicht auch wirklich nicht schaffen, selbst wenn man noch so stark ist, mental wie körperlich. Ne?
Ja, genau.
Du hattest ja eh brutal Glück, da überhaupt reinzukommen, ne, weil das so eine ganz komische Lotterie ist. Bei jedes Mal, wenn man sich beworben hat, kriegt man Los mehr und dann hat man irgendwann vielleicht 14 Lose oder es potenziert sich so und du hast dich einmal beworben, ein Los sozusagen in den Hut geschmissen und wurdest direkt gezogen und hattest dann aber am Anfang auch selber so, das ist aber einer der größten Läufe, wenn ich den jetzt schon hab, was soll ich denn danach machen? Und das war jetzt so ein bisschen auch meine Befürchtung, weißt du, dass du sagst, so, jetzt habe ich mein Riesenlaufding gehabt. Aber du sagst, das ist okay, selbst wenn du da nichts mehr findest, was das toppt.
Ja, genau. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass dieser Western States viele Begehrlichkeiten weckt bei Ultraläufern. Das ist eigentlich ein Lauf, den jeder irgendwann mal gemacht haben will. Aber da dürfen jedes Jahr nur knapp 350 Menschen starten bei dem Lauf.
Und wie viele finishen dann?
Das hängt davon ab, wie heiß es in dem Jahr war. Okay. Also wenn es besonders heiße Jahre sind, das ist ja die große Herausforderung des Rennens, ist ja die kalifornische Hitze des Sierra Nevada Gebirges, dieser Canyons, durch die man da durchlaufen muss. Wenn es sehr heiß ist, dann ist die Finisher-Quote teilweise nur 60%.
Schaffen es aber 60%.
Ja, man muss dazu aber wissen, dass der Großteil des Feldes absolute Profi-Athletinnen und Athleten sind. Mhm. Also es sind mehr Profis da am Laufen als Hobbysportler, so wie ich. Und in Jahren, wo es ein bisschen kühler ist, ist es ein bisschen höher. Jeder, der dann aber diese Lotteriehürde genommen hat, die ich ja da mit diesem einen Los zufälligerweise auch genommen habe, der setzt dann auch alles auf eine Karte und bereitet sich entsprechend vor. Der will dann da nicht an der Startlinie stehen bei dieser einmaligen Gelegenheit, den Western States laufen zu dürfen und dann nach, keine Ahnung, 10 Meilen wegen, keine Ahnung, umgeknacksten Fuß rausgehen, weil man irgendwie, gut, das kann immer passieren, aber wegen irgendwas, was man hätte vermeiden können, dann da schon rauszugehen. Deswegen, wenn man es bis zur Startlinie schafft, die meisten kommen dann auch ins Ziel.
Okay. Ja, also das ist dann schon die ganz große Kelle sozusagen. Jetzt würde ich aber dich bitten, nochmal ein bisschen ein kleineres Werkzeug vielleicht zu haben. Hast du 3 Motivationstipps oder 3 Ansätze für unsere Hörenden, wie sie mit langen Läufen ernsthaft anfangen können? Also ich meine, man kann natürlich erstmal die Geschichte Halbmarathon plus den Plan in Heft 325 lesen, ne? Das ist gar kein Ding, aber vielleicht hast du auch nochmal so 3 persönliche Ansätze, die einem helfen zu sagen, so, jetzt gehe ich das auch mal an.
Ja, genau. Also lang ist relativ und ich finde alles, was schon, also was über 5 Kilometer rausgeht, ist schon lang. Wir hatten es von dem berühmten Halbmarathon. Wenn man da das erste Mal seine 15 Kilometer im Training geschafft hat, dann war das auch sehr lang. 3 Tipps. Den ersten haben wir schon so ein bisschen besprochen. Also quasi Genugtuung, Liebe und Erfüllung im Laufen selber zu finden. Also Laufen um des Laufens willen, so kann man es sagen. Mhm. Das ist ein Schlüssel, das entkoppelt dich von jeder Distanz. Dann ist es irgendwann völlig egal, ob du 15, 20 oder 30 Kilometer läufst, weil du in der reinen Bewegung deine Erfüllung findest. Mhm. Dann gibt's aber die andere Front, das wäre jetzt bei mir der Spießer eher, von dem wir schon gesprochen haben. Ja. Das sind die Zahlen-Nerds. Das kann auch total motivieren. Man steigert so langsam seine Umfänge und man setzt sich dann so Anker. Das kann die reine Kilometerzahl sein, wo man dann auf der Uhr 14,3 stehen hat und schon wieder vor der Haustür ist, aber sagt, ne, heute mache ich die 15 voll. Sowas kann total motivieren. Es können aber auch Minuten sein, dass man sagt, hey, ich bin jetzt 3 Wochenenden hintereinander 90 Minuten gelaufen, jetzt dieses Wochenende laufe ich mal 120 Minuten. Egal, auch wenn ich das wandere, das ist mir völlig egal, ich will danach auf der Uhr 120 Minuten stehen haben. Sowas zum Beispiel kann auch total motivieren. Und der dritte Tipp, den ich geben würde, ist, das ist ein ganz pragmatischer, aber Podcasts hören. Tatsächlich. Und ich meine auch explizit Podcasts. Also Laufen, wenn man sehr lange läuft, das wird immer irgendwann so ein bisschen ätzend. Das ist anstrengend und das zwickt hier und es zwickt da. Und man ist sozusagen relativ schnell dann auch in so negativen Gedankenspiralen. Und Podcasts, ich sage jetzt mal gerade diese Unterhaltung auf so einem, also es ist schon informativ, aber es ist jetzt auch nicht so wie Nachrichten oder so. Das kann einen total ablenken. Und je nach Länge, wir hatten es ja, es gibt ja unterschiedlich lange Podcasts, kann man sich dann auch einen picken, der dann eben genauso lange dauert, wie man eben laufen möchte jetzt an dem Tag. Ja. Und da vergeht die Zeit auch super, super schnell wie im Flug. Einfach weil man dem Gespräch folgt und das Thema vielleicht spannend findet und manchmal auch einfach nur die Stimme vielleicht von der Person, die da spricht, irgendwie gut und beruhigend findet. Und das kann von allem anderen, was beim Laufen anstrengend ist, auch ja sehr gut ablenken. Das wären so meine drei Tipps.
Okay, ja, super, vielen, vielen Dank. Also ich denke, mit den Tipps kann man auch richtig was anfangen, kann sich vielleicht auch den raussuchen, der für einen selber passt oder auch schon zwei Stück. Und ja, dann kann man eigentlich schon anfangen mit dem Halbmarathon oder mit der Halbmarathon-Vorbereitung. Wie gesagt, Tipps sind in 3:25 drin und Laufplan, lohnt sich reinzugucken. Ja, vielen, vielen Dank, Chris. Also ja, hat gerne. Mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und dein Buch, wenn man mal fortgeschritten ist und den ersten Halbmarathon hat, sei natürlich auch jedem ans Herz gelegt, der sich vielleicht auf so ein großes, großes Laufabenteuer mal einlassen will.
Auch vorher schon. Ich habe irgendwann in den letzten Seiten des Buchs, habe ich so noch das nochmal versucht, so ein bisschen den Brückenschlag zu machen. Im Prinzip geht es eigentlich um eine Sache, die wir alle kennen. Es geht um dieses drohende Scheitern und dann irgendeine magische Kraft zu entdecken, die einen doch dann hilft, weiterzumachen, wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter. Und das lässt sich auf alle Lebenslagen, nicht nur auf den Sport übertragen. Und diese Geschichte erzähle ich dann im Buch. Völlig losgelöst davon, dass das jetzt ein 100-Meilen-Rennen war, glaube ich schon, dass man das auch auf andere Lebensbereiche einfach übertragen kann. Vielleicht ist es ja deswegen auch für Menschen spannend, die noch nicht ganz konkret planen, einen Ultra zu laufen.
Okay, also das ist auch ein schönes Schlusswort. Schön die Magie entdecken in dem, was man tut und was man liebt. Vielen, vielen Dank, Chris, für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke dir, Kerstin.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr habt ja gehört, es ist total sinnvoll, öfters Podcasts zu hören, gerade wenn man mit dem Laufen anfangen will, dann könnt ihr uns auch gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor gedruckt am Kiosk. Ich verweise nochmal auf Heft 3:25. Das ist am 4.2. am Kiosk mit einem schönen Tipps drin, eben zum ersten Halbmarathon. Oder ihr holt euch Outdoor gleich per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten. Erfahrt alles, was draußen relevant ist. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.